Der Anschlag von Stephen King. Der geschiedene Lehrer Jake Epping liest den Aufsatz des Hausmeisters in seiner Schule. Der alte Mann besucht bei ihm den Schreibkurs für Analphabeten. In berührend naiver Klarheit wird die bestialische Ermordung der gesamten Familie durch den wahnsinnig gewordenen Vater in Dannings Jugend, Anfang der 60er Jahre, beschrieben. Eppings Freund Al betreibt Al's Diner. Sieht in letzter Zeit immer schlechter aus und weiht ihn in sein Geheimnis ein. Er hat im Lager seines Restaurants eine Art Tor in die Vergangenheit des Jahres 1958. Und er gesteht ihm, dass er seit vielen Jahren in den 60ern lebt, für ein großes Ziel. Er will den Mord an JF Kennedy verhindern. Immer wenn Al zurückkehrt durch die Zeitschleuse, so erklärt er hustend einem schockierten Epping, sind in der Neuzeit nur 2 Minuten vergangen. Aber er selber hat die Jahre auf dem Buckel, die er in der Vergangenheit gelebt hat. Al hat Krebs, wird bald sterben und bittet Epping an seiner Stadt, den Mord an Kennedy zu verhindern. Epping ist am Anfang skeptisch, fast stellvertretend für mich als Leser der ersten Zeilen von Kings neuem Schocker. Zeitschranken und alter übersinnlicher Spuk wie Außerirdische und Zombies im Briefkasten lösen beim Verfasser dieser Zeilen unweigerlich sofortige Teilnahmslosigkeit in der Ablage Überflüssiges aus. In diesen Zeiten lauert der wahre Horror zwischen den Seiten der Financial Times und jede Nachrichtensendung scheint zu einem Krimi- und Kriegshörbuch zu morphen. Und dann noch so heilige Kühe wie der Kennedy-Mord. Aber genau wie wir uns gruseln, wenn gefundene Flugschreiber ihre schrecklichen Geheimnisse offenbaren und trotzdem gierig weiterlesen, so fühlt sich Epping angezogen von der Möglichkeit, dass alles wahr sein könnte und er es schaffen kann. Er will zuerst den Mord an der Familie von Harry Danning verhindern. Und natürlich den Kennedy-Mord. Er wird seine große Liebe finden. Aber die Vergangenheit wehrt sich. Sie will nicht geändert werden. Selten ist es einem routinierten Autor aus dem Fach Horror gelungen, ohne Verzicht auf die vertrauten Zutaten übersinnlicher Phänomene ein so ernstes, unaufgeregtes und daher umso spannenderes Werk zu schreiben wie den Anschlag. Höchstens dem Meister selbst. In dem in der Rückschau fast als Warm-up für den Anschlag erscheinenden Dead Zone befasst er sich erstmals mit dem Thema politischer Mord. Dort ist ein durch den Unfall zum Hellseher verdammter junger Mann namens Johnny fest entschlossen, die Wahl eines Anwärters auf die Präsidentschaft notfalls durch dessen Tötung zu verhindern, weil er in ihm einen neuen Hitler erkennt. Auch Sunset, eine Kurzgeschichtensammlung, besticht durch die Verbindung übersinnlicher Ebenen mit schonungsloser realistischer Schilderung der gesellschaftlichen Umstände im heutigen Amerika. Zurück zum Anschlag. King hat einen historischen Roman geschrieben, mit einer fast perfekten Illusion einer tatsächlichen Begehbarkeit der Vergangenheit. Eine erhabene Laufruhe im Erzählstrom lässt uns eintauchen in die Welt der 60er Jahre. Er beschreibt die Aromen eines Rootbiers so unglaublich plastisch oder besser geschmacksintensiv, dass es einen unbändig danach verlangt, es zu kosten. Er erzählt von der Sinnlichkeit und Ästhetik, als die Oldtimer noch innen nach neuem Leder rochen. King ist hier nie einseitig der Nostalgie auf den Leim gehend, verschweigt auch die Schattenseiten nicht. Rückständiges Denken, medizinische Steinzeitmethoden, immerwährender Tabak- und Benzingestank. Und er betont das leider Verbindende mit der Neuzeit. Rassismus und Fremdenhass weilen schon sehr lange und frisch wie eh und je unter uns. So wie heute ein Virus aus dem Busch Afrikas ins Flugzeug steigt, auf unsere Gurken krabbelt und sich in unseren Därmen austobt, oder eine Dürre in Nordamerika, multipliziert durch den kannibalistischen Geschäftssinn der Rohstoffbörsen, unfassbare Hungersnöte in den Ländern der Dritten Welt auslöst. Siehe auch russisches Öl für die Volvos der Wutbürger gegen 3 bis 7 Jahre Knast für Pussy Riot. Sich also in der Synergie einer globalen Welt unser aller Verbundenheit wie Abhängigkeit voneinander spiegelt, so sind auch Vergangenheit und Gegenwart untrennbar miteinander verwoben und immer vor der Zukunft anzutreffen. Und so beschreibt King unerbittlich die Eruption des Schmetterlingseffekts, wenn sich sein Held Jake Epping alias George Amberson mit der Vergangenheit anlegt. Jener merkt recht schnell, dass, indem er guten Gewissens Schreckliches verhindert, sich die Dinge plötzlich unkontrolliert verändern und die Welten einzelner Protagonisten in den Strudel einer völligen Instabilität ziehen. Das kaputte Fundament eines Hauses kann keiner einfach unter 20 weiteren Stockwerken wegziehen. Ein Trümmerhaufen ist dann so gewiss wie die völlige Veränderung unserer Gegenwart, wenn jemand, aus welchen hehren Gründen auch immer, in die Vergangenheit eingreift. Diesen Aha-Effekt lässt King seinen ambitionierten Helden erst sanft, jedoch in zunehmend krasser Intensität spüren und lässt uns mal wieder darüber nachdenken, welche unserer heutigen Macken wohl etwas mit einem Streit mit Silvia auf dem Schulhof 1980 zu tun haben könnten oder inwieweit manche unserer Erinnerungen überhaupt jemals der Realität entsprachen. Ein anderes großes Thema des Buches ist die Frage des Vertrauens, wenn wir lieben. Sadie, die Frau, die Jake begegnet, eine Lehrerin aus der Kleinstadt Jody in der Nähe von Dallas, blickt selber auf eine traumatische Vergangenheit, aufgrund der Ignoranz der eigenen Eltern und schlimmer noch, durch ihre schrecklichen Erfahrungen in ihrer ersten Ehe. Sie hat also allen Grund zu misstrauen und bekommt bei Jake von Anfang auch reichlich Gelegenheit zum Verwirrtsein über sein Wissen um gewisse Dinge und geschichtliche Begebenheiten. Und gerade weil er zum Teil versucht, ihr einen ehrlichen Einblick, zumindest in einige Abschnitte seiner seltsamen Situation als Zeitreisender zu geben, andererseits aber aus Angst, sie zu verlieren und um sie zu schützen, lange nicht mit der vollen Wahrheit herausrückt, steigert sich ihr Misstrauen in eine von Eifersucht zerfressene Verzweiflung, die zur ernsten Bedrohung für die Liebe der beiden wird. Und da ist noch Harvey, Lee Harvey Oswald. King schreibt im Vorwort, dass er viele Jahre davon ausging, dass JFK einem Staatsstreich zum Opfer fiel, einer Intrige, einem Komplott. Da ballten sich in den Beiträgen von Norman Mailer, Anthony Summers oder Jim Garrison die CIA, die Exilkubaner, das US-Militär samt dazugehöriger Industrie, die Mafia, die auch die gesammelte Gegnerschaft seines Bruders Robert umfasst, und natürlich Fidel Castro, der um die dilettantischen wie lästischen Mordpläne der CIA, lange Zeit autorisiert von der US-Regierung, also von JFK höchstpersönlich, einfach den Spieß rumgedreht haben soll. Man freut sich fast für Marilyn Monroe, dass sie es vorher geschafft hat, aus dem Tollhaus rauszukommen und somit nicht auch noch als Täterin in Frage kommt. Und schließlich der unsägliche Warren-Report als das Fallbeispiel für einen Haufen Mumpitz, der über Jahrzehnte die Gerüchteküche anheizte. Und zwar weil die Regierung die Wahrheit über Kennedys tatsächliche Machenschaften kannte, die wirklichen Beweise und Unterlagen, dass er nämlich als Opfer der üblichen Verdächtigen gar nicht wirklich in Frage kam, aber auf keinen Fall veröffentlichen wollte. Kennedys Heiligenschein liberaler Fortschrittlichkeit sollte über Jahre die Kräfte der Konservativen bündeln. Das Pendel muss pendeln und weit ausschlagen. Es sollte eines Tages zu Nixon und später zu Reagan führen. Es sollte ja eines Tages zu Nixon und später zu Reagan führen. So wie man Pearl Harbor zwar nicht herbeiführte und auch nicht wissentlich kalkuliert geschehen ließ, aber das Ergebnis nutzte, um das Land gegen die Nazis zu mobilisieren. Und so schrieben die alten Herren um Irwan seitenweise voll mit Aberwitzigkeiten, wie über um die Ecke fliegenden Kugeln und so weiter. Und keiner kann Garrison oder Mr. Oliver Stone so richtig was verübeln. Der Kern bei Kennedy war Schuld und Hybris. Der Rest Nymphomaner Sex und eine verdammt gute Show. Nun, Stephen King hat sich belesen. Und als der Rauch sich verzog, war er zurück bei Oswald. Der ungefähr so viel von komplexen Zusammenhängen wusste wie ein Attentäter heute, aber dieselbe Wut im Bauch hatte. Der Leute kannte, aber keine wirklich wichtigen. Der reingerochen zu haben glaubte. Der dachte, zu wissen. Und vor lauter Seitenwechsel ein wirres Knäuel von Weltanschauungsgebräu in den eingeweihten Rumoren hatte. Der sich in bitterer Armut, seine Frau Marina wieder und wieder verprügelnd, hineinsteigerte in Hass, Neid und Wut auf das strahlende Haus Camelot. Und der sich auserwählt glaubte. Wie ein gewisser Batman-Fan Ende Juli 2012, bei dem er ein erstes Burnout an der Uni auf die Verwirrung durch die Pubertät traf und dessen Freundin vielleicht ihr Recht auf Emanzipation dahingehend auslegte, auf dem Campus jemand anderen abzukauen. We don't know. Stephen King hat keine ermordete Mutter zu bieten wie James Ellroy. Nein, Stephen Kings Obsession, dieses Buch auf so empathische Weise zu stemmen, ist die des Zeitzeugen. So wie wir wissen, wo wir am 11. September 2001 waren, so hat ihn als junger Mann der Mord an JFK und mit ihm das Sterben, wenn auch illusionärer Hoffnung auf eine bessere Welt geprägt. Was er als junger Mann nicht mit Sicherheit wissen konnte, aber wohl ahnte, ist, dass ihn dieses Fanal Zeit seines Lebens niemals loslassen würde. In einem Interview verwies King darauf, dass er den Anschlag schon vor 20 Jahren schreiben wollte, es aber nicht konnte. So stieg der Druck. Und wir alle verdanken dieser Tatsache, dass King seinen kaputten Rücken zwang, noch einmal so lange durchzuhalten, um sich dieses Buch von der Seele zu schreiben. Die Kohle braucht er nicht wirklich. Die Reputation und Anerkennung als ernster Schriftsteller in den Augen der Gralshüter der Weltliteratur hat er auch nicht nötig. Aber so manche vergangene Blasiertheit von Ostküstenkritikern scheint ihm den Pelz zu jucken. Also bedeutet ihm das was. Nun, mit diesem, ich betone es nochmal, eher historischen als fantastischen Werk, ist ihm Ehre gewiss. Wenn vielleicht erst posthum. Mit dem Anschlag, einem Buch über die Verderbtheit des politischen Mords, der Kraft der Liebe über den Fluss der Jahrzehnte hinweg und vor allem über die Unabänderlichkeit der Vergangenheit, hat King ein Monument geschaffen, was ihn überdauern wird. In der Gegenwart, hoffe ich, wird Kings Seele etwas Ruhe finden, zumindest bei Oswald. Dessen Jünger stehen schon Schlange.